HR Info. Netzwelt.
Jugendliche, die auf YouTube Computerprobleme lösen. Angehende Erwachsene, die sich in Webseiten hacken. Studenten, die ihre eigenen Apps entwickeln. Heute alles Alltag. Doch obwohl das Verständnis gegenüber Technik immer mehr wächst, fehlt es auf dem Arbeitsmarkt zunehmend an fähigen IT-Köpfen. Im vergangenen Jahr waren es so viele wie noch nie. Mehr als 120.000 offene Stellen zeigen das. Der Branchenverband Bitkom spricht von einer Katastrophe. Stirbt unsere IT-Branche aus? Das schauen wir uns heute in der hr-info-Netzwelt mal genauer an. Warum dieser Engpass? Wer sind die Verlierer? Und wie lässt sich der IT-Fachkräftemangel aufhalten? Diese Fragen möchte ich mit Ihnen heute klären. Ich bin Juli Rutsch und führe Sie durch diesen Podcast. Ein Rekordmangel, dramatische Ausmaße. Deutschland verliert den Anschluss. Das ist eine Katastrophe. So mehr oder weniger klingen die Schlagzeilen, die wir im Moment hören oder auch lesen können, wenn es um den IT-Fachkräftemangel geht. Aber ich frage mich, ist diese Dramatik wirklich berechtigt? Naja, also ehrlich gesagt bereitet mir die Entwicklung unserer IT-Branche Sorgen. Denn spinnen wir das Szenario mal weiter. Wie sehe denn unser Land aus, wenn wir keine IT-Spezialisten mehr haben, die sich um unsere Sicherheit kümmern, die Hackerangriffe für uns abwehren? Wir haben das ja jetzt in Hessen gerade erst in den vergangenen Wochen gesehen, wie Schadsoftware teilweise ganze Institutionen lahmlegen kann, wie zum Beispiel die Uni Gießen. Aber wir brauchen eben auch Spezialisten, die unsere Wettbewerbsfähigkeit hochhalten, und zwar international. Und die uns auch darüber aufklären können, wie wir mit der Technik eigentlich richtig umzugehen haben. Doch bevor ich jetzt weiter Horrorszenarien zeichne, schauen wir uns doch mal an, wer tatsächlich die Verlierer des IT-Fachkräftemangels sind. Bernd Rohleder ist Chef beim Branchenverband Bitkom und gibt uns einen Einblick.
Dieser Mangel betrifft letztlich die Unternehmen selbst, denen die Experten fehlen, um zum Beispiel die eigene IT sicherer zu machen, denen die Experten fehlen, um zum Beispiel auch eine Software zu programmieren, die das autonome Fahren ermöglicht oder zum Beispiel ein Bremssystem im Auto optimiert. Das sind aber auch Mängel, die dann bei den Kunden wirksam werden, wenn zum Beispiel ein IT-Unternehmen seine Kunden nicht so gut bedienen kann, wie es das gerne würde, oder wenn Aufträge komplett abgelehnt werden müssen. Und insofern sehen wir hier insgesamt einen gesamtwirtschaftlichen Schaden durch diesen Fachkräftemangel, den wir auf mehr als 1 Milliarde Euro Umsatzverlust pro Jahr beziffern können. An jedem IT-Experten hängen etwa 5 weitere Stellen. Also wir verschenken hier einen Arbeitsplatz und Beschäftigungspotenzial von mehr als 500.000 Beschäftigten durch diesen IT-Mangel.
Löhne müssen korrekt ausgezahlt werden, Personalakten müssten geführt werden, aber auch die finanzielle Situation eines Unternehmens muss überwacht werden. All das läuft heute über Spezialsoftware am Computer und dafür benötigen wir eben immer mehr IT-Fachkräfte. Doch teilweise ist es so, dass die Firmen IT-Stellen erst innerhalb eines halben Jahres besetzen können, wenn überhaupt. Und das betrifft eben auch Unternehmen wie etwa die Fraport AG hier in Hessen. Dort arbeiten insgesamt über 400 IT-Spezialisten. Und das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen. Aber die zu finden ist gar nicht mal so leicht. Das sagt auch Barbara Maude, die selbst bei Fraport arbeitet.
Manchmal habe ich Glück und kann innerhalb von 2 Monaten jemand einstellen. Es kann aber auch sein, dass ich manchmal ein halbes Jahr oder noch länger warten muss, bis ich wirklich dann die geeignete Person habe.
Also die Unternehmen müssen sich wirklich einiges einfallen lassen, um IT-Bewerber wirklich für sich zu gewinnen und um sie auch nicht an die Konkurrenz zu verlieren, wie zum Beispiel an die Deutsche Bahn AG. Deshalb hat die Fraport sich überlegt, wie können wir die Bewerber wirklich locken. Und das versuchen sie über ein Jobticket, sie versuchen das mit Kinderbetreuung und sie versuchen das auch mit Gleitzeit.
Das geht zwischen morgens 6 und abends 20 Uhr. Man kann das Jahr über sein Arbeitsverhalten so steuern, wie man das mit seinem Vorgesetzten ausmacht. Man kann früher kommen, man kann früher gehen. Man kann zum Ende des Jahres auch entscheiden, möchte ich noch Stunden mit ins neue Jahr nehmen. Von daher ist dieses Arbeitszeitmodell, ich denke mal, kaum zu schlagen von anderen.
Das funktioniert dann aber nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Also man muss mindestens 3 Stunden am Stück zum Beispiel arbeiten, damit dann so ein Tag auch wirklich bezahlt wird. Man muss aber auch sagen, im vergangenen Jahr konnte die Fraport so alle offenen Stellen besetzen. Da stellt sich mir die Frage, ist das dann wirklich noch ein Fachkräftemangel? Die Bundesagentur für Arbeit berechnet den unter anderem mit der Arbeitslosenquote. Außerdem fließt in die Analyse mit ein, wie lange es dauert, bis man eben eine Stelle neu besetzen konnte. Hören wir dazu mal Angela Köth von der Regionaldirektion Hessen.
Gerade für den Bereich Informatik, Softwareentwicklung, Programmierung, IT-Anwenderberatung müssen wir für Hessen sagen, dass wir dort derzeit keine Anzeichen für Engpässe haben.
Das ist jetzt das Ergebnis für Mitte 2019. Bernd Rohleder vom Branchenverband Bitkom aber widerspricht dem. Wir haben ihn ja vorhin schon mal gehört. Er sagt, besonders im Bereich Frankfurt und Darmstadt gibt es viel zu wenig Fachkräfte.
Es gibt dort starke Universitäten, aber auch eine unglaubliche Nachfrage nach IT-Spezialisten mit den Unternehmen im Umfeld, aber auch durch die starken Banken, die sich jetzt alle digitalisieren und wo einfach Spezialisten gesucht werden.
Bitkom zum Beispiel befragt für ihre repräsentative Studie jährlich verschiedene Unternehmen und der Verband kritisiert, dass die offiziellen Zahlen der Arbeitsagentur die Situation nicht korrekt wiedergeben würden.
Man sucht auf ganz anderen Wegen nach Fachkräften, weil man auch weiß, dass von den Agenturen hier eben keine qualifizierten Bewerber in diesen Fällen zu erwarten sind. Und insofern ist die amtliche Statistik hier in keiner Weise aussagekräftig.
Auch die Gewerkschaft Verdi sieht für Hessen einen IT-Fachkräftemangel, allerdings nur in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei der IT-Sicherheit und im Cloud-Computing, also der vernetzten digitalen Infrastruktur. Gewerkschafter Felix Koop geht so weit, dass er sogar sagt, bei den Clouds sei der Mangel sogar hausgemacht.
Es werden zu wenige von Systemadministratoren, die vermutlich in naher Zukunft weniger gebraucht werden, ausgebildet, um dort dann als Cloud-Spezialisten weiterzuarbeiten.
Werfen wir mal einen Blick auf die Bezahlung. Die ist mittlerweile auch schon sehr hoch angesetzt, vor allem in den besonders gefragten Bereichen. Also sechsstellige Jahresgehälter sollen durchaus üblich sein heutzutage in der Branche. Und auch die Fraport muss mit den steigenden Lohnvorstellungen der IT-Fachkräfte mitgehen. Allerdings betont Barbara Maude, die ja auch für Fraport arbeitet, der Unterschied zu den bisherigen Mitarbeitern darf nicht zu hoch ausfallen.
Wenn wir halt länger warten, haben wir immer noch das Glück, auch Leute zu bekommen, die in unsere Range noch reinpassen und müssen halt auch sehen, dass die internen dann ein bisschen angepasst werden, damit diese Balance halt wieder da ist.
Deshalb will die Fraport in Zukunft auch Teilzeitstellen ausschreiben, damit eben auch andere Gruppen angesprochen werden, wie zum Beispiel Mütter. Also die Unternehmen müssen heutzutage kreativ werden, um die Bewerber letztendlich an sich zu binden. Da sehe ich aber vor allem die kleinen und auch die mittelständischen Unternehmen im Nachteil, weil die ihren Mitarbeitern natürlich nicht das große Buffet auffahren können, um es mal so zu formulieren. Und das sieht auch Bernd Rohleder vom Branchenverband Bitkom so. Das hat er auch so beobachtet. Wir haben ihn ja vorhin auch schon mal gehört.
Es können sich qualifizierte IT-Spezialisten ihren Job letztlich aussuchen. Das gilt für die allermeisten, weil dieses Know-how einfach sehr gefragt ist, weil es einen Überhang an Nachfrage nach dieser Qualifikation im Arbeitsmarkt gibt. Und deswegen suchen sich die Leute einen Job, der möglichst nah an ihrem Wohnort liegt, wo sie eine möglichst gute Work-Life-Balance haben, darüber auch im Idealfall noch besonders gut verdienen und auch entsprechende berufliche Perspektiven haben. Und das ist eben in vielen Fällen bei größeren Unternehmen eher gegeben als zum Beispiel bei einem Handwerksbetrieb.
Wenn wir nochmal auf die Zahlen blicken, die Bitkom analysiert hat für das vergangene Jahr, dann kommen wir auf 124.000 unbesetzte IT-Stellen. Das ist eine Rekordzahl. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie kann es sein in Zeiten der Digitalisierung, dass sich so wenige Menschen für IT interessieren? Hören wir dazu nochmal Bernd Rohleder. Der hat nämlich eine These, die mit unserem Bildungssystem zusammenhängt.
Der Beruf ist nicht unattraktiv. Die Qualifikation, der Erwerb dieser Qualifikationen stellt besonders hohe Anforderungen an junge Menschen, die zum Beispiel ein Informatikstudium aufnehmen. Und auf diese Anforderungen bereiten unsere Schulen nur unzureichend vor. Es gibt nur in 3 Bundesländern ein Pflichtfach Informatik. Auch die Voraussetzungen im Bereich der Mathematik werden an den Schulen in vielen Fällen nicht mehr im ausreichenden Maß vermittelt. Und das führt dazu, dass wir durchaus steigende Studierendenanfängerzahlen haben, zuletzt 75.000, die dieses Studium aufgenommen haben in Deutschland, aber es kommen letztlich nur 27.000, also weniger als die Hälfte dann mit einem einschlägigen Abschluss von den Hochschulen. Und mehr als jeder zweite steigt zwischendurch aus. Manche gehen direkt in einen Beruf und haben es gar nicht mehr nötig, das Studium fertig zu machen. Aber auch eine ganze Reihe von Studierenden scheitern. Und diese Rate, die müssen wir deutlich reduzieren. Wir müssen für eine bessere Betreuung an den Hochschulen sorgen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Schulen bereits besser vorbereiten auf das Informatikstudium und im Übrigen auch auf andere naturwissenschaftliche Studiengänge.
Wir schaffen es also derzeit nicht, junge Menschen ausreichend auf ein Informatikstudium oder auch auf eine Ausbildung vorzubereiten. Doch warum gibt es diesen Missstand an den Schulen? Auf politischer Ebene hat sich ja zumindest schon mal ein Rad weitergedreht, in dem der Digitalpakt beschlossen wurde, um die Schulen mit WLAN auszustatten, mit moderneren technischen Geräten. Aber warum bereiten wir trotzdem junge Leute heutzutage nicht ausreichend auf eine IT-Laufbahn vor? Gerade wo sich unsere jüngere Generation immer mehr mit Technik beschäftigt und auch immer affiner ist, die Technik zu verstehen. Das möchte ich mir jetzt mal von Daniel Krupka erklären lassen. Er leitet die Gesellschaft für Informatik in Bonn und die sagt, mit einer technischen Ausstattung ist das Problem noch lange nicht geklärt.
Sondern wir brauchen die entsprechenden Lehrkräfte, die in der Lage sind, die informatischen Themen auch kompetent und entsprechend zu vermitteln. Und da sehen wir eigentlich den größten Handlungsbedarf. Und da ist es dann letztlich mit einer Ausstattungsinitiative auch nicht getan.
Was glauben Sie, wo die herkommen sollen? Also wenn es so viele Studienabbrecher gibt, die sich ja dann auch nur für Informatik einschreiben und nicht für Lehramt. Also was muss da passieren, Ihrer Meinung nach?
Also ein zentrales Thema ist sicherlich, dem Fach Informatik in den Schulen mehr Raum einzuräumen. Also sprich, ein verpflichtendes Fach einzuführen. Da sind wir in Deutschland, hängen wir auch ganz, ganz ordentlich zurück. Und aus unserer Sicht ist das letztlich genau der Weg.
Nur wie sieht das in Hessen aus?
In Hessen in der Hauptschule, in der Realschule überhaupt keinen Informatikunterricht und meines Wissens in der gymnasialen Oberstufe wird es als Wahlpflichtfach angeboten. Also die Schülerinnen und Schüler können Informatik wählen an ausgewählten Schulen, aber man kommt im Zweifelsfall auch sehr gut ohne Informatik durch die Schullaufbahn.
Wenn ich jetzt auf meine eigene Schulzeit zurückblicke, ich hatte auch Informatik als Fach. Das war bei uns auch ein Pflichtfach. Auf dem Gymnasium hatten wir das und dann hatte ich das auch in der Oberstufe gehabt und es war auch ja, sehr hilfreich, hatte da auch immer ganz gute Noten gehabt. Aber letztendlich ist es so, dass gerade auch den Schülerinnen oft ausgeredet wurde, naja, mach doch lieber was mit Sprache, da seid ihr doch viel stärker. Mir persönlich ging es auch so. Ich habe mich auch schon mit heutigen Softwareentwicklerinnen unterhalten, die gemeint haben, bei ihnen war es ähnlich. Sie haben sich schon in der Kindheit oder auch dann später in der Jugend für IT interessiert und hätten das eigentlich auch gerne vertieft, haben sich dann aber letztendlich eben für den klassischen Sprachenweg entschieden, weil ihnen das ja von Familie, Lehrern und auch von Freunden nahegelegt wurde. Sehen Sie da auch ein Problem darin, dass man eben Frauen zu wenig fördert, auch schon im Schulalter?
Absolut, absolut. Also aus meiner Sicht ist das sogar einer der zentralen Punkte, dass wir da immer noch sehr arrivierte Rollenbilder letztlich haben. Also Jungs für Technik zu begeistern ist kein Problem. Mädchen wird immer erzählt, das ist nichts für euch. Also da muss auch eigentlich schon viel früher auch angesetzt werden, Mädchen für diese Themen zu begeistern. Und ich kann auch ein Beispiel aus meiner täglichen Arbeit nennen, dass das sehr gut verdeutlicht, diese Problematik. Wir sind Ausrichter der bundesweiten Informatikwettbewerbe. Wir haben im letzten Jahr 400.000 Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen. Und das gibt es schon ab der Klassenstufe 3 und 4, also schon im Grundschulalter. Und gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern, also 8, 9 und dann so 10, 11, ist der Prozentsatz der Mädchen, die daran teilnehmen, bei fast 50%. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen. Je älter die Schülerinnen und Schüler werden, umso geringer wird der Anteil der Mädchen, die an diesen Wettbewerben teilnehmen. Und dann im Abituralter ist man dann bei diesen etwa 20%, die man eben in den naturwissenschaftlichen Fächern hat, was den Mädchenanteil angeht. Also das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass wir praktisch im Laufe der Schullaufbahn die Mädchen mehr und mehr verlieren für die Informatik. Das lässt sich aber, glaube ich, für die anderen naturwissenschaftlichen Fächer durchaus, da lassen sich durchaus Parallelen ziehen.
Was glauben Sie denn, woran das liegt? Warum verlieren wir die Mädchen?
Das hat sicherlich damit zu tun, wie in der Vergangenheit diese Themen vermittelt wurden. Das hat aber auch sehr stark eben mit unseren gesellschaftlichen Bild in diesen Berufsfeldern zu tun. Also ich habe selber zwei kleine Kinder. Sagen wir mal, wie stark da schon Rollenprägungen von außen an die Kinder herangetragen werden. Also dass das Jungenspielzeug halt durchaus ein technisches ist, während für die Mädchen halt im Zweifelsfall die Puppen gemacht werden. Eigentlich traurig zu sehen, dass im Jahr 2020 wir in dem Bereich an vielen Stellen eben nicht weiter sind, dass sich diese Rollenbilder dann doch verfestigen und reproduzieren. Ja.
Es gibt ja auch immer noch in den ein oder anderen Köpfen die Vorstellung, dass Frauen eben nicht so gut analytisch räumlich denken können und deswegen auch für diese Berufe nicht so geeignet seien. Neurowissenschaftler haben das auch mittlerweile schon widerlegt und sagen, es gibt Studien, die zeigen, die 5 klügsten Jugendlichen in mathematischen Fähigkeiten sind 2 Mädchen und 3 Jungs. Also mehr oder weniger ausgeglichen. Das deckt sich auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, das heißt, absolut. Also wenn ich da auch jetzt mal aus dem Bereich der Informatik oder die Geschichte der Informatik, wenn man mal sieht, als es die ersten Programmiererinnen während des Zweiten Weltkriegs oder die ersten Programmierer waren tatsächlich Frauen. Also das war eigentlich
ganz klar. Programmieren war ein Frauenberuf, ganz klar.
Ja, ganz genau. Und sagen wir mal, mit dem zunehmenden Prestige dieses Berufsfelds sind da die Frauen zurückgedrängt worden und heute ist es tatsächlich immer noch oder wird es immer noch an vielen Stellen eben als Männerdomäne wahrgenommen. Und da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist ein großes Problem.
Ja, und was ich mir auch wünschen würde an den Schulen, ist eben nicht nur ein Pflichtfach Informatik, so wie ich das hatte, ganz starr alte Programme durcharbeiten, sondern was ich mir wünschen würde, wären wirklich außerschulische Initiativen wie Hackathons und Computerclubs oder was auch immer und dann schön divers gemischt, dass man da eben auch guckt, dass die Jugendlichen da auch schon Interesse entwickeln und eben nicht nur im Schulfach, sondern auch schon am Nachmittag gucken, dass sie da ganz viel mitnehmen.
Absolut. An sich gibt es ja schöne Initiativen, also gerade auch in der frühkindlichen Bildung. Jetzt das Haus der kleinen Forscher beispielsweise, die echt tolle Dinge machen, den Kindern das Interesse einfach an den technischen und an den Naturwissenschaften zu steigern. Aber es ist halt immer punktuell. Was wir brauchen, ist eigentlich ein Flächenbrand.
Wie meinen Sie das?
Naja, also dass es einfach in der Fläche ankommt. Also es ist ähnlich wie beim Informatikunterricht. Ne? Heute wird das auch an vielen Stellen, wird richtig guter Informatikunterricht gemacht, aber es ist immer sehr stark von den einzelnen Lehrkräften abhängig, von Schulen, die sich da draufsetzen. Und anders als jetzt bei anderen Fächern, also in Mathematik beispielsweise, das ist einfach verpflichtend über alle Klassenstufen hinweg in den Curricula verankert. Und dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Zugriff auf die Schülerinnen und Schüler.
HR Info, Netzwelt.
Dieses Mal mit der Frage, ob die IT-Branche in Deutschland vom Aussterben bedroht ist. Ich gebe zu, das klingt etwas provokativ, aber wie wir schon gehört haben, wir verlieren derzeit viele junge, technikaffine Leute, die entweder keine Karriere mehr in der IT anstreben oder ins Ausland abwandern. Doch je mehr ich zu diesem Thema recherchiere, umso mehr bekomme ich das Gefühl, IT-Spezialistin müsste man heutzutage sein. Ein spannendes, überaus gefragtes Berufsfeld, um deren Mitarbeiter sich Unternehmen quasi reißen. Gleitzeit, Work-Life-Balance und andere Vorzüge gepaart mit einem ordentlichen Jahresgehalt. Wer durch diesen Podcast jetzt Interesse bekommt, als Quereinsteiger einen Fuß in die IT-Welt zu bekommen, der hat gar nicht mal so schlechte Karten. Ein einfacher Programmierabschluss an der VHS tut es zwar nicht, denn die Unternehmen in Deutschland wollen auch Erfahrung, aber die kann man auch im Beruf erlernen, wenn man erstmal eine Programmiersprache beherrscht. Denn was zählt in der IT-Branche ist Learning by Doing. Und Quereinsteiger finden heute in Deutschland auch schon mit Grundwissen eine Stelle. Umfragen zeigen aber auch, dass Unternehmen immer stärker davon abhängig sind, dass sie IT-Fachkräfte aus dem Ausland abwerben. Das ist bisher gar nicht so einfach, wenn die nicht aus Europa kommen. Schauen wir mal nach Indien. Da gibt es viele interessierte IT-Köpfe, die aber letztendlich auch viele Hürden überwinden müssen.
I would like to settle down in Germany. It's my dream.
Ich will in Deutschland leben. Das ist mein Traum, sagt Rohan Sethi und lacht ein wenig verlegen. Er ist 21 Jahre alt und hat seinen Bachelor in Elektrotechnik an einer Universität in Neu-Delhi gemacht. Jetzt lernt Rohan Sethi hier im Goethe-Institut Deutsch, um sich auf seine Arbeit in Frankfurt am Main vorzubereiten. Eine Firma für Maschinenbau hat ihm einen bezahlten Praktikumsplatz angeboten. Obwohl er noch nie in Deutschland war, hat er ein sehr positives Bild von unserem Land.
Very secure. People, they are quite happy.
Es ist sehr sicher, die Leute sind sehr glücklich, sagt er. Arbeit hat dort einen hohen Stellenwert. Und ich habe auch gehört, dass Deutschland vor allem junge Leute braucht. Das reizt uns natürlich noch mal mehr, dorthin zu gehen.
That's a good point of attraction for us.
Denn junge Menschen hat Indien mehr als genug. Jeden Monat strömt mindestens 1 Million junge Leute auf den indischen Arbeitsmarkt. Die Konkurrenz ist enorm groß. Aber das sei nicht der einzige Grund, nach Deutschland zu gehen, sagt Isha Malhotra, die auch Deutsch im Goethe-Institut lernt. Die Buchhalterin hofft vor allem darauf, dass sie in Deutschland ein unabhängigeres Leben führen kann.
Like people are always interested in what's going on in someone else's life.
In Indien mischen sich die Leute immer noch sehr in dein Privatleben ein, sagt sie. In Deutschland habe ich mehr Freiheiten. Die Arbeit steht dort im Vordergrund. Die Leute sind auch viel professioneller als hier. Und du hast viele Sicherheiten, was dein Leben angeht, aber auch deine Arbeit. Denn die Gesetze sind sehr arbeitnehmerfreundlich in Deutschland. Isha Malhotra versucht über verschiedene internationale Plattformen im Internet einen Job in Deutschland zu bekommen. Privaten Agenturen in Indien traut sie nicht über den Weg. Die müsste man auch bezahlen, wenn sie keinen Job vermitteln, sagt sie. Das Risiko sei ihr zu hoch. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ab März in Kraft tritt, soll den Interessenten aus Indien eigentlich dabei helfen, einfacher eine Arbeitsstelle in Deutschland zu finden. Aber wie das in der Praxis aussehen wird, sei bislang noch nicht klar, sagt der Direktor der Deutsch-Indischen Handelskammer, Bernhard Steinrücke.
Wir befinden uns im Moment noch in der Vorbereitungsphase. Und ob es dann am Ende des Tages eine Institution gibt, die das alles macht, wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt hoffentlich dann eine Koordinierungsstelle. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch in Delhi gesagt. Es soll so einfach wie möglich sein.
Noch ist das nicht so. Rohan Sethi, der Elektrotechniker, wartet schon seit August auf seine Arbeitserlaubnis, obwohl er schon eine bezahlte Stelle hat. Er übt sich in Geduld.
It would be great.
Es wäre einfach großartig, wenn ich bald nach Deutschland gehen könnte.
If I go to Germany.
Noch ist es fraglich, ob mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz solche Wünsche schneller erfüllt werden können.
Das war Silke Dietrich, HR-Info-Korrespondentin aus Indien. Ab 1. März soll also das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft treten und die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland vereinfachen. Aber ob dadurch der Prozess, fähige IT-Spezialisten aus anderen Ländern abzuwerben, wirklich verbessert wird, das will ich mir jetzt mal genauer aufzeigen lassen, und zwar von Nina Barth. Sie ist unsere HR-Info-Hauptstadtkorrespondentin. Hallo Nina.
Hallo Juli.
Was genau können wir uns denn genau unter diesem Gesetz vorstellen?
Also im Kern geht es darum, Deutschland für Fachkräfte auch aus Nicht-EU-Ländern attraktiver zu machen. Also zum Beispiel fällt die Liste mit sogenannten Mangelberufen weg. Sprich, wer ein konkretes Jobangebot hat, kann kommen und hier arbeiten, egal in welchem Beruf. Das gilt jetzt nicht mehr nur für Mangelberufe, in denen händeringend nach Leuten gesucht wird. Und was jetzt auch erstmal wegfällt, ist die sogenannte Vorrangprüfung. Die gab es bisher und da ging es ganz einfach darum, dass geprüft wurde, ob nicht auch ein deutscher Bewerber oder ein EU-Ausländer für den Job in Frage käme. Und neu ist auch, dass jemand, der noch keinen Arbeitsvertrag hat, aber eine qualifizierte Ausbildung nachweisen kann, dass derjenige oder diejenige eine Aufenthaltserlaubnis bekommt für ein halbes Jahr, um hier einen Job zu suchen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die, die kommen, um hier einen Job zu finden, genug Geld für den Lebensunterhalt haben.
Bisher war ja auch das Problem, dass Abschlüsse aus dem Ausland in Deutschland weniger wert sind. Inwiefern greift denn jetzt hier das neue Gesetz, um diese Hürde zu beheben? Also werden Abschlüsse dadurch besser in Deutschland anerkannt in Zukunft?
Ja, also diese Anerkennung der Abschlüsse, die ja eine Gleichwertigkeit der Qualifikation voraussetzt, die ist aus meiner Sicht ein großer Knackpunkt bei diesem Gesetz. Denn diese Gleichwertigkeit der Qualifikation, die ist ja schon dadurch schwierig, weil das deutsche Ausbildungswesen ziemlich einzigartig ist. Es soll aber zumindest leichter werden, hier Nachqualifizierungen machen zu können in Deutschland.
Was würdest du denn sagen, lässt dieses Gesetz wirklich vermissen? Also wo hapert's? Wo hat man vielleicht vergessen dran zu rütteln oder wo wurden eben Dinge nicht wirklich aufgebrochen, um am Ende sagen zu können, dass dieses Gesetz Dinge in die richtige Richtung verändern wird?
Also ich würde sagen, dieses Gesetz ist einfach nicht besonders mutig. Da waren alle Beteiligten sehr vorsichtig, das merkt man aus meiner Sicht. über ein Einwanderungsgesetz, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist es ja jetzt geworden, wird ja schon seit Jahren gestritten. Und in diesem Fall war es natürlich so, dass die Regierung auf keinen Fall den Eindruck erwecken wollte, dass jetzt jeder kommen kann nach Deutschland. Und diese Sorge, die merkt man diesem Gesetz an, finde ich. Also besonders mutig ist es nicht.
Sagt Nina Barth aus dem hr-Info-Hauptstadtstudio. Fassen wir zusammen. Deutschland hat ein IT-Problem. Die Branche ist zugespitzt gesagt am Aussterben. Der rekordhohe Fachkräftemangel, das ist kein Horrorszenario, was wir zeichnen, sondern das ist Realität. Verlierer sind am Ende nicht nur die Unternehmen, sondern auch wir Kunden. Fest steht, wir müssen handeln und wir müssen es jetzt tun. Das muss einerseits passieren als Unternehmer, die ausländische Fachkräfte anwerben, aber auch als Politiker, die nötige Basis für Zuwanderung schaffen, als Schulen und Universitäten, die junge Menschen wieder mehr für IT begeistern, aber auch als Eltern und als Lehrer, die ihren Töchtern und den Schülerinnen Informatik nicht mehr ausreden. Das war die hr-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.